بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 35. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Segen und Frieden seien auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Angehörigen und Gefährten und all denjenigen, die ihm Beistand leisteten. Liebe Geschwister, möge Allah euch erstmal für eure Frommen mit dem Paradies belohnen. Zu diesem Vortrag, inshallah, werden wir über die drei fundamentalen Grundlagen reden. Ein Buch von Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Und heute haben wir, rahimahullah, und heute haben wir den Vortrag Nummer 35. Und zu Anfang möchte der Sheikh euch begrüßen erstmal mit dem Friedensgruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاث، هو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. فبعد أن تعرفنا على الأصل الأول، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، انتقلنا إلى الأصل الثاني، هو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. وبينا أن للدين مراتبا، وهي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. وهذا ما بينه نبينا صلى الله عليه وآله في إجاباته على جبريل عليه السلام في الحديث المشهور الذي سأل فيه جبريل النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم عن الإسلام، فأجاب النبي عليه الصلاة والتسليم بأركانه الخمسة، فقال: إن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال: صدقت. ثم سأل عن الإيمان، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بأركانه الستة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. سأل جبريل عن الإحسان، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ببيان أن للإحسان مرتبتين: الأولى مرتبة المشاهدة، والثانية مرتبة المراقبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة المراقبة. فتكلمنا عن المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام بأركانه، ثم بدأنا الحديث عن المرتبة الثانية، وما زلنا نقف بين يديها، وهي مرتبة الإيمان. فتكلمنا عن ركن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ثم بدأنا الحديث عن الركن السادس والأخير من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. عرفنا فيما مر معنى القضاء ومعنى القدر لغة وشرعا وأقوال العلماء في ذلك، ثم بدأنا الحديث عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلمنا أنها أربع مراتب. الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، الثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق، الثالثة الإيمان بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، الإيمان بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، الرابعة الإيمان بأن الله جل جلاله خلق العباد وأعمالهم، خلق العباد وأعمالهم، هذه مراتب الإيمان بالقدر. عندنا مرتبتان تسبق ومرتبتان تواكب، مرتبتان تسبق في مرتبة العلم الشامل محيط بكل شيء قبل أن يخلق الله خلقه، ثاني مرتبة الكتابة، كتبت المقادير قبل أن نخلق، ثم تأتي المرتبتان المواكبتان للقدر والقضاء، وهي مرتبة القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ومرتبة خلق الله للعباد وأعمالهم. وما زلنا نقف مع المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة. تكلمنا عن مرتبة الكتابة، وبينا الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وانتهينا إلى مسألة وهي أنواع التقديرات والكتابات فيما يتعلق بالقدر، وهذا موضوع اللقاء. ولكن كما تعلمون أننا تعودنا قبل أن نبدأ ونشرع في شرح مسألة اللقاء، نستمع لمن يذكر للجزء الأخير من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. نمزلنا بنتكلم عن الإيمان، فمن يا ترى يذكرنا بالجزء الأخير من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية؟
أذكر ترجمة الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister, wir haben bei der Erläuterung von diesen drei fundamentalen Grundlagen, die zweite Grundlage angesprochen in den letzten Vorträgen, und nämlich die Kenntnis der Religion, die Kenntnis des Islam mit den Beweisen. Das ist notwendig, dass wir unsere Religion kennen, und zwar mit den Beweisen. Wir haben nachdem wir gesprochen haben über die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Diener seinen Herrn kennen muss, sind wir zum zweiten oder zur zweiten Grundlage, also angekommen oder sind wir gelangt, die Kenntnis der, also über die Religion des Islam. Und wir haben einen Punkt angesprochen, und zwar ausgehend von dem bekannten Hadith von Jibril. Und zwar haben wir die drei Stufen des Islam genannt, ausgehend von dieser Überlieferung, wo Jibril alaihi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi salam in der Gestalt eines Menschen gekommen ist. Und da hatte ihm diese drei bekannten Fragen gestellt: Was ist der Islam, was ist der Iman und was ist der Ihsan? Jedenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwiderte, als er gefragt wurde nach dem Islam, indem er die fünf Säulen des Islam nannte. Er sagte, al-Islam, dass du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst und dass du bezeugst, dass es keine Anbetungsgottheit gibt aus Allah, das Gebet verrichtest, Zakat entrichtest, fastest in Ramadan und auch die Pilgerfahrt machst, wenn du in der Lage bist. Das waren halt die fünf Säulen des Islam. Dann sagte Jibril alaihi salam, sadaq, du bist wahr in deinen Aussagen, das heißt, du hast recht. Jedenfalls, danach hat er ihn gefragt nach dem Iman, dann erwiderte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er die sechs Säulen des Glaubens erwähnte, nämlich der Glaube oder den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, an die Engel, an die Bücher, an die Gesandten, an den jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung, sei es jetzt gut oder schlecht. Nachdem er gefragt wurde, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, nach der dritten Stufe, die höchste Stufe vom Islam, Al-Ihsan, die Güte, hat er gesagt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala dienst, als würdest du ihn sehen, und auch wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Und daraus entnehmen wir die zwei Stufen bzw. die zwei Kategorien von Ihsan, nämlich die Dienerschaft in diesem Zustand sozusagen, dass man, als würde man Allah subhanahu wa ta'ala sehen, das ist eine Stufe, oder dass man Allah subhanahu wa ta'ala so dient, mit der Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht. Und wir haben gesprochen jetzt über Islam, und wir sind immer noch bei dem Iman jetzt. Also wir haben die ersten fünf Säulen des Islam schon behandelt. Und jetzt, wir haben die zweite Stufe, nämlich den Iman, angesprochen. Und der Sheikh hatte ja erläutert den Glauben an Allah und seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten an den jüngsten Tag. Und wir sind jetzt bei der sechsten und letzten Säule des Glaubens, nämlich der Glaube an die Vorherbestimmung, gute oder schlechte. Und heute, inshallah, machen wir weiter mit diesem Punkt, das heißt mit dem Glauben an die Vorherbestimmung, gut wie schlecht. Wir haben in den letzten Vorträgen, wie der Sheikh sagte, definiert, was bedeutet die Vorherbestimmung, Al-Qada ul-Qadar. Wir haben den Unterschied auch erläutert. Und wir haben dann angefangen mit den Stufen des Glaubens an die Vorherbestimmung. Ja? Das heißt, die Stufen des Glaubens an die Vorherbestimmung, Maratib al-Iman bil-Qadar, das heißt, die Stufen dieses Glaubens, also die Glaube an die Vorherbestimmung, gut wie schlecht. Und wir haben gesagt, also der Sheikh sagte, wir haben gesagt, dass dieser Glaube hat vier Stufen. Die erste Stufe, dass wir wissen, dass wir die Gewissheit haben, dass Allahs Wissen umfasst alles. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Wissen umfasst alles. Das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Stufe ist die Gewissheit oder der Glaube an die Kitabat Allah, das heißt die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala der Versorgung seiner Geschöpfe. Das heißt, alles, was die Geschöpfe betrifft, hat Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher, vor deren Erschaffung, vorgeschrieben. Das heißt, es ist bekannt, es ist ihm bekannt. Die dritte Stufe, Qudratullah al-Shamilah, das heißt, die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, die wieder umfassend ist, ja, die umfassende Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, wa mashi'atuhu an-nafidah, das heißt, und der Wille, keinen Halt hat. Das heißt, der Wille wird umgesetzt von Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner kann den Willen Allah subhanahu wa ta'ala aufhalten. Der unaufhaltbare, wille Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die dritte Stufe. Die vierte Stufe, liebe Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschöpfe und ihre Taten sogar erschaffen hat. Das heißt, die Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala, der Taten und der Diener. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Diener, die Ibad, hat sie erschaffen und hat auch noch ihre Taten auch noch erschaffen. Das ist eine weitere Stufe, die wir inshallah auch später ansprechen werden. Der Sheikh hat da eine Bemerkung gemacht. Bei diesen Stufen gibt es zwei, die vergangen sind, die gehören zur Vergangenheit, nämlich die ersten zwei, die das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala und die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala der Versorgung der Geschöpfe, das heißt Sachen, die schon zur Vergangenheit gehören. Das sind Sachen, die passiert sind. Und die zwei nächsten Stufen, das sind Sachen, die begleiten uns. Die begleiten die Diener und die Geschöpfe. Ja? Das heißt, die geschehen immer noch. Und das sind die zwei letzten Stufen, nämlich yani die umfassende Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala und der unaufhaltbare yani Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die dritte Stufe. Und natürlich auch noch die vierte Stufe und letzte Stufe von Iman an die Vorherbestimmung, nämlich dass Allah subhanahu wa ta'ala erschafft und erschafft auch noch die Taten von diesen Geschöpfen. Bei der Kitabe, das heißt, wir sind bei dem zweiten Punkt angelangt, und zwar die zweite Stufe von dem Glauben an die Bestimmung, also die Vorherbestimmung, die Kitabe Allah in Maqad al-Khalaq, das heißt, die sozusagen die Niederschrift, die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala der Versorgung und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, dass diese yani, auch Stufen hat. Ja? Und der Sheikh hat in den letzten Vorträgen Beweise aus Koran und Sunnah erwähnt. Ja? Und heute, inshallah, machen wir mit diesem Punkt weiter. Aber vorher, wie wir gewohnt sind, wir hören inshallah erstmal von jemandem von euch, denn die Überlieferung hat, also diesen Teil von diesem Usul Talata, von diesen drei fundamentalen Grundlagen, einmal auf Deutsch und einmal auf Arabisch. Also wir brauchen jetzt einen Freiwilligen für die deutsche Sprache und für die arabische Sprache, inshallah.
Arabisch, okay.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة آية 177. والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر آية 49.
بارك الله فيك، أحسنت. دويتش دل
Und seine Säule in diesem Sekt, wie es im Hadith vorkommt, der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den nächsten Tag, und der Glaube an die Vorherbestimmung, das Gute wie das Böse. Der Beweis für diese Aussage ist die Aussage des Erhabenen, nicht Güte besteht darin, dass man sein Angesicht, dass man den Gericht zwischen Osten oder Westen wendet, vielmehr besteht Güte darin, dass man an Allah und den nächsten Tag die Engel, die Bücher und den Propheten glaubt. Das ist die Sura Baqarah, Vers 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen, gewiss, die haben alles in bestimmtem Maße erschaffen, das ist die Sura Qamar, Vers 49.
Sehr gut. الآن سوف نتعرف على أنواع الكتابة والتقديرات. فبعد أن علمنا أن مرتبة الكتابة هي أن يعلم الإنسان أن الله جل جلاله كتب ما سبق به علمه من أحوال الخلائق إجمالا وتفصيلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب مقادير الخلائق وأعمالهم إلى قيام الساعة. هذه عقيدة المسلم. فالله جل جلاله قبل أن يخلق الخلائق كتب ما هم عاملون، كل ذلك عنده في كتاب. فأنتم عندما تقرؤون القرآن الكريم في سورة القمر يقول الله تعالى في الآية 53: وكل صغير وكبير مستطر. إيه معنى مستطر؟ أي مسطر ومكتوب. وكل صغير وكبير أي كل ما يتعلق بالخلائق وأعمالهم إجمالا وتفصيلا، الله جل جلاله كتبه في كتاب عنده وهو اللوح المحفوظ. ولذلك في سورة الحج الآية 70 الآية 70 يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن من عقيدة المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من أحوال الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه الكتابة أنواع نذكرها لك الآن، وهذا من باب التفصيل لتكون على بينة من أمر عقيدتك. أول أنواع الكتابة ما يسمى بالتقدير يوم القبضتين، بالتقدير يوم القبضتين. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. وفي رواية: أخذ قبضتين بيمينه جل جلاله فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. عفوا، أخذ قبضة بيمينه جل وعلا فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. وفي رواية: أخذ حبضة بيمينه جل جلاله فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فربنا جل في علاه لا يبالي بطاعة الطائعين، ولا يبالي بمعصية العاصين، لأنه الغني سبحانه جل وعلا. لن تنفعه طاعة ولن تضره معصية، لن تنفعه طاعة طائع ولن تضره معصية عاصٍ، لماذا؟ لأن من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الغني. لذا جاء في عجز حديث قدسي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رويه عن رب العزة جل جلاله، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعملك أنت تجازى به. وقبل ذلك قال في نفس الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن الله هو الغني، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فالله هو الغني، لذا لا يبالي بطاعة طائع ولا بمعصية عاص. ويمكن ده هيفسر لك ما تراه في دنيا الناس من كفر وإلحاد وظلم وطغيان من مخلوقات ضعيفة، منهم من ادعى الألوهية، منهم من ادعى الربوبية، ومنهم من أنكر الخالق جل جلاله، ومنهم من سب وأساء، ومنهم والله يمهلهم جل جلاله وأمهل غيرهم فيما مضى سبحانه وجل في علاه. لماذا؟ لأنه الغني له حكم في خلقه جل في علاه. إذن الله غني، فليظلم الظالم ما شاء، وليتجبر المتجبر ما شاء، وليفسق الفاسق ما شاء، وليطيع الطائع ما شاء، فإن الله غني. لذلك أيها الطائع، يا من وفقت لطاعة الله، إياك والمن على الله عز وجل، إياك والمن على الله عز وجل أو على الإسلام، فإن الله تعالى يقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أيها الإخوة الأفاضل، يا من وفقتم لهذه الطاعة وجئتم في هذه الساعة إلى بيت من بيوت الله لسماع العلم، من الذي وفقكم لذلك؟ إنه الله، أعطاك قوة وصحة تمكنك من المجيء، يسر لك سبل المجيء، غيرك لا يتحرك وأنت تتحرك، غيرك الآن عاجز، هناك المصاب بشلل رباعي لا يتحرك، هناك الذي فقد بصره، وهناك الذي فقد سمعه، وهناك الذي فقد نطقه، وهناك وهناك وهناك. وأنت اختصك الله بأن جئت إلى المسجد، هناك من يلهو ويعبث ويفسد في أرض الله الآن، وأنت وفقت إلى طاعة الله عز وجل وجئت إلى بيت من بيوت الله، من الذي وفقك؟ الله. فالفضل ينسب لله عز وجل لا لغيره. اوعى تقول أنا اللي جئت، أبدا، أنت عشان تيجي المسجد محتاج لإيه؟ لإرادة جازمة وقدرة لازمة، وقدرتك وإرادتك فضل ومنة من الله عليك سبحانه وجل في علاه. إذن لابد أن تعي هذا جيدا، أن الفضل لله عز وجل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره. وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، أي لا يبالي بطاعة طائع ولا يبالي بمعصية عاص، لأنه الغني. فقال قائل، أي من الصحابة، من حرصهم على العلم، من حرصهم على الفهم، من حرصهم على عقيدتهم، يا رسول الله فعل ماذا العمل؟ ودام الأمر كذلك قبل أن نخلق، هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. طيب ليه العمل؟ ليه نصلي وليه نصوم وليه نحج وليه نعتمر وليه 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 يعدد، مدام الأمر خلاص محسوم قبل أن نخلق؟ هذه المسألة التي حيرت البشرية وما زالت تحيره. وقد أجاب عنها النبي في كلمات معدودة لأهل الإيمان، قال على مواقع القدر، الذي قدر المقادير ربطها بأسباب ويسر خلقه لما أراده جل في علاه، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء أيضا ميسرون لعمل أهل الشقاء. جاء بك إلى بيت من بيوته، إذن أراد لك الخير وأعانك عليه ووفقك له. أضرب لك مثالا من واقع حياتك، كلكم طلبة تدرسوا في الجامعة، وبعضكم جاء من بلاد الإسلام البعيدة ليتخصص في تلك البلاد ويحصل علما من علوم الدنيا، اللي بيدرس الطب واللي بيدرس الهندسة واللي بيدرس لغة وعدد، صحيح؟ ومعنا طلبة الآن جدد جاءوا من المغرب للدراسة، وبعضهم يمتحن اللغة الآن ويعد حتى يتم قبوله في الجامعة، صحيح؟ طيب بيبدأ الطالب يعمل ايه؟ يرسم في الجامعة، يبدأ يسجل البيانات، كلام جميل، ويبدأ الموسم الدراسي او ما تسمونه السمستر، صحيح؟ مقرر عليك بعض المواد، لكل مادة كتاب او منهج معين، بتاخد الكتب في بداية السنة، بتعمل ايه؟ بتذاكر ولا بتقول من عملية محسومة، انا ربنا عارف هنجح ولا هسقط، انا مش هروح الجامعة، اشتري الكتب وهنا واخر السنة هنجح لو مكتوب لنا ننجح، او هسقط لو مكتوب لي اسقط. طب لو مكتوب لي اسقط اتعب نفسي طول السنة ليه؟ ليه اصحى بدري واركب المواصلات واقضي الساعات واتعب نفسي؟ ما انا مكتوب لي ان انا هسقط، ما انا اقعد في البيت واريح نفسي وكده كده انا سائط، ولا انا هنجح؟ طب ليه اتعب نفسي يا اخي واقوم من النوم بدري واركب مواصلات اشتري كتب وذاكر وعناية نظرها ونظر يضيع كده زي الشيخ لابس نظارة ما عرفش يقرأ من غيرها، مع ان كان نظره قبل ما يجي ألمانيا 6/6. انا اتعب نفسي ليه؟ ما انا نام في البيت ومكتوب لي انجح انجح. ايه رأيكم؟ مين يعمل كده؟ طلب جاي من المغرب دول، ايه رأيكم لو قلنا لك يعمل كده هتقتنع بكلامي؟ تقتنعوا بكلامي؟ ليه لا؟ مش العملية محسومة؟ مش مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة إن أنت هتنجح ولا هتسقط؟ والله العظيم مكتوب، والله مكتوب، والله مكتوب وبدرجاتك كمان. طب خلاص أنا بقول لكم اوعوا تروحوا الجامعة بقى، إيه رأيكم؟ أحسن. قال لك في سبب، اللي كتب إن أنا هنجح كتب هنجح عشان هاجي من المغرب لألمانيا وأجلس في المسجد ده وأبدأ أذاكر اللغة وأروح أمتحن اللغة عشان ربنا مقدر إن أنا أنجح، وبعد كده أرسم في الجامعة لازم أروح يوم كذا الساعة كذا أدرس كذا وأحصل كذا وأرجع أعمل كذا وأذاكر كذا عشان لما يجي الامتحان هيجي لي سؤال 1 2 3 هجاوب 1 و2 و3 وأنجح. يبقى لازم أخذ بالسبب ده. أدي القضية اللي محيرة البشرية، الذي خلق خلق وفق سبب وقدره عليك، هتعمله مش هتعمله؟ بس خلاص وصلت دي. اللي جابك المسجد والله ثم والله ثم والله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة مكتوب مجلسنا هذا بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، وكل حرف هيقوله الشيخ الآن. ومين اللي هيعمل كوباية الشاي؟ ومين اللي هيجيبها للشيخ؟ ومين اللي هيقعد هنا ويقعد هنا ويقعد هنا؟ ومين اللي هيتحرك بعد شوية؟ ومين اللي مش عارف ايه؟ كل شيء مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وتربط بكله بأسباب. أسباب إن الشيخ اللي يترجم ده الشيخ محسن ربنا ميسر له سيارة يجي بيها من بور بخر سلط بخر، وفلان اللي جاي من مرسش من 60-70 كيلو ده عشان يحضر المحاضرة ارتكن عنده سيارة أو جاي بالقطار أو جاي بالبوس، ربنا ميسر له وسيلة وميسر له في البيت من يوقظه عشان يتحرك ويجي المسجد. غيره الآن نايم وعمل مش ميسر له إنه يحضر هذا المجلس الطيب لأنه ما خدش بأسبابه ولم يحرص على طلب العلم إلى آخره. يبقى احنا في امر الدنيا بنجتهد في الاسباب وبنسعى للاسباب. ده حتى اللي بيجوا الغرض وما يشتغلوش بيروحوا عشان ياخدوا المال، يقول لك بيتا بيتا شو له جنب مش عارف ايه، حتى ما بيعرفش اللغة يجيب واحد يترجم له، عايز فلوس مش مكفياني يا ابن الايه، يعني كمان ما بتشتغلش وعال على المجتمعات ورايح جاي ياخد بالأسباب يجري يروح لهم بيتا 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 وناس يسجد لهم. أو والله العظيم كما يقول لي بعض الإخوة يقول لي شوفهم في هناك ما بياخدوا الفلوس اللي بيتطولوا على المشايخ دول وعاملين نفسهم مش عارف إيه، شوفهم وما بيشحتوا من الغرب الأموال بيتذللوا إزاي لغير المسلمين، وشه يحمر ويصفر بيتا بيتا بيتا، ويا سلام لو زعل منه مصيبة. إنما إلا أدبه على الشيخ ماشي، يتطول على الشيخ في المسجد ماشي، يغتاب الشيخ ماشي، إنما هناك عند غير المسلم عشان المام عشان اليورو جلت اسمه إيه؟ جلت يتخلى عن مبادئه ويتخلى عن قيمه وماشي مضطرب. يا رب دلوقتي عرفت ان ليك رب عشان الفلوس، سبحانك من اله عظيم. جريت ليه وسعيت ليه وخدت بالاسباب؟ اشمعنى دي؟ نقول له طب تعال صلي لما ربنا يريد يا عم الشيخ ادعي لي. اشمعنى دي؟ لسه من اسبوعين واحد جاي يعقد زواج هنا واتصالات ومواعيد ومن مكان بعيد ودنا له موعد وغيرنا الموعد عشان مكانه بعيد ومش عارف ايه، واعطينا موعد على صلاة العصر. وجئت انا هنا للمسجد فوجدته على باب المسجد هو وشاب اخر وجايب المرأة التي يريد الزواج منها. فسألت بعض الأسئلة عن الولي، عن الشهود، عن كذا عن كذا، عن المهر قبل أن أدخل المسجد. بعدين بقول له تفضل نصلي العصر ونعقد لك بعد العصر، هكذا بالنص. فمرضيش يدخل يصلي. قلت له اتفضل صلي معنا وإلا لن أعقد لك، لأني لا أعقد لتارك صلاة. قال لي انت هتفرض علي الصلاة؟ هو فرض هتفرضه علي؟ قلت له الذي فرض عليك الصلاة هو من خلقك، لذا أنا أمرك بالصلاة. لا أنا مش أصلي. قلت له بس وأنا مش هعقد، أنا لا أعقد لتارك صلاة. خلصت العملية. هذا ديني، أنا لا أعقد لتارك صلاة. أنت مش عايز ترضي المالك، جاي تتزوج ليه على الشرع ليه؟ ما تروح تتنال على عينك بعيد عنين. قال جاي يعقد شرعي. شرعي يعني شرع مين؟ شرع من خالفته وعصيته وتركت فريضته، جاي تتنحت في الشرع ليه؟ فهمتوا حاجة؟ فهمت؟ قلت له خلاص أنا لا أعقد لتارك صلاة. ربنا البعض ليه الشيخ بيعمل كده؟ هقول لك وانت مالك انت؟ ما تتلقح عن تغرف تروح ايه النار؟ انت مالك انت؟ ما تروح تعقد له انت. الشيخ له قيم وله مبدأ، انت ما عندكش مبدأ، انت حر. احنا عندنا قيم، احنا بنسير على مواقع القدر. اذا هؤلاء الى الجنة ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي، لانه الغني جل جلاله وربط القدر بأسباب. انت في الارزاق الدنيا تجري على السبب وتاخد بيه وانت كتاب، تيجي عند الطاعة مش بالقبر. يا عم الشيخ ما تفرضاش علي. لما اقتنع امر عجب، عندما نقول لك صلي تقول لي هتفرضها علي؟ افرضها عليك. افرضها عليك يا اخي، لأني وظفتي أن أبلغ عن ربي جل جلاله وأن أبلغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وربي قال لنا في كتابه وأقيموا الصلاة. فأنا دوري إيه؟ أن أبلغك. صلاة فرض، صلي. هتقول لي مش هصلي، ماشي، وأنا مش هعقد لك. اشمعنى أنت؟ البعض ما زعلش لما قال مش هصلي، وزعل لما الشيخ قال له مش هعقد لك. امر عجيب، تفهمني ده يا محسن؟ طب انت ليه ما زعلتش لما هو بقول لك مش هصلي؟ زعلت لما الشيخ قال له مش هعقد لك. شفت المكاييل العجيبه جدا؟ لا، مش هعقد لك ومش هعقد لك ومش هعقد لك. يبقى في الدنيا بنجري ورا اسبابها، لماذا نترك الأسباب في الطاعات؟ إذن المعضلة التي حيرت البشرية وتحير البشرية بينها نبينا في كلمات، لما قيل له ففيما العمل؟ قال على مواقع القدر. عشان كده قلت لك مرارا أن سعادة المسلم مع مواقع المقادير، لأنه يعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. لذا في حديث قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عشان كده الطالب بيذاكر ويجتهد يقول لك أنا عملت اللي علي والنتيجة على الله عز وجل. صح، هو ده الإيمان. انت عليك مطالب بالسبب اعمله خلاص. الذي قدر المقادير هو الله. أنا رب أطعتك واستجبت وعملت.
Liebe Geschwister, wir machen inshallah jetzt mit den Kategorien der Niederschrift bzw. der Bestimmung weiter. Wir haben schon mal erwähnt, dass jeder Mensch muss die Gewissheit haben und muss fest daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt hat und niedergeschrieben hat, was, und da muss man wirklich auf die Ausdrucksweise achten, weil das ist sehr, sehr wichtig, das gehört auch zu den Glaubensinhalten. Allah subhanahu wa ta'ala hat festgelegt und Allah subhanahu wa ta'ala hat niedergeschrieben und bestimmt, das, was zu seinem Wissen gehört, bevor die Menschen diese Taten machen und bevor er diese und die Himmel und die Erde erschaffen hat. Sogar 50.000 Jahre vorher. Das heißt, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala kataba ma sabaqa bihi ilmuh. Das bedeutet, das ist sehr wichtig. Das heißt, er hat niedergeschrieben und bestimmt das, was zu seinem vorherigen Wissen gehört. Also nicht bestimmt in dem Sinne, du wirst gezwungen, die Sünden zu begehen. Du wirst gezwungen, die guten Taten zu begehen. Nein. Das heißt, da hat Allah subhanahu wa ta'ala schrieb nieder, das, was zu seinem Wissen, zu seinem vorherigen Wissen gehört, ist es bestimmt. Bevor, in die 50.000 Jahre, bevor er Erde und Himmel erschaffen hat. Und deswegen, liebe Geschwister, sehen wir im Heiligen Koran eine Bestätigung von dem, was wir gerade gesagt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Heiligen Koran in Surat Al-Qamar, Vers 53, also in Surat Al-Qamar, Vers 53 sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und jede Kleinigkeit und jede große Sache sind niedergeschrieben. Die sind niedergeschrieben. Das ist alles. Jede Kleinigkeit, jede große Sache oder kleine Sache, die wurde niedergeschrieben und festgelegt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ihm leicht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß. In Surat Al-Hajj, also in Surat Al-Hajj, Vers 70, Surat Al-Hajj, Vers 70, sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, weißt du etwa nicht, ja, weißt du etwa nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was geschieht in den Himmel und in der Erde? All dies ist in einem Buch niedergeschrieben, sinngemäß. Das heißt, all diese Sachen, all diese Handlungen, all diese Vorfälle, egal was passiert, weiß Allah subhanahu wa ta'ala das, und hat niedergeschrieben in einem Buch. Das gehört zum umfassenden Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Niederschrift, diese Bestimmung, liebe Geschwister, wird unterteilt in Kategorien. Die erste Kategorie ist At-Taqdir Yawm al-Qabdatayn. Ja? Auf Arabisch heißt das, auf der solche Übersetzung gemäß, die Bestimmung, beziehungsweise die Vorherbestimmung, am Tag der zwei Griffe sozusagen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Handvoll genommen und noch eine Handvoll genommen. Den Hadith werden wir inshallah gleich, weil Qabda, das ist eine Handvoll. Ja? Das ist, wenn man einen greift und eine Handvoll nimmt. Ja? Und das bestätigte die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, dass an dem Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, hat er seine Nachkommenschaft aus seinem Rücken schon genommen. Da hat seine Nachkommenschaft aus seinem Rücken hervorgebracht. Ja? Und dann sagte er, dann hat er eine Handvoll genommen und sagte, diese gehören in die Hölle. Diese gehören erstmal ins Paradies. Diese gehören ins Paradies. Und das ist mir gleich, sinngemäß. Wala ubali. Und dann sagte er, und diese gehören in die Hölle und das ist mir gleich. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat schon damals, ja, vor unserer Erschaffung, schon gewusst und festgelegt und niedergeschrieben, wer ins Paradies gehört und wer in die Hölle. Das gehört zu seinem vorherigen Wissen. Da sagte einer, O Gesandter Allahs, lima al-amal, das heißt, warum warum handeln wir überhaupt? Ja? Warum handeln wir? Warum machen wir noch Taten? Warum achten wir auf unsere Taten? Wenn es sowieso vorherbestimmt ist, wer in die Hölle geht, wer ins Paradies geht, ich meine, dann ist unser Handeln sinnlos. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala mawaqi' al-qadr, das heißt, jeder handelt nach der Vorherbestimmung. Jeder handelt nach der Vorherbestimmung. Und da muss man das ein bisschen erläutern, inshallah. In einer anderen Belieferung heißt das, dass Allah subhanahu wa ta'ala den ersten Griff genommen hat mit seiner Rechten, ja, mit seiner Rechten, und sagte, die gehören ins Paradies, und das ist mir gleich. Und dann hat er mit seiner linken Hand genommen und sagte, und diese gehören in die Hölle, und das ist mir gleich, sinngemäß. Was bedeutet erstmal dieses, und das ist mir gleich, la ubali, wa la ubali, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns gar nicht. Weder braucht er unsere Taten, noch braucht er unsere Dienerschaft, noch schaden ihm unsere Sünden, subhanallah. Deswegen, das muss man wirklich wissen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Ghani. Al-Ghani ist erhaben. Erhaben über all das, was wir machen. Erhaben über unsere Dienerschaft. Erhaben über unsere Sünden. Wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird weder einen Nutzen ziehen aus unseren guten Taten, noch wird ihm ein Schaden zugefügt durch unsere Sünden. Also weder bekommt Allah subhanahu wa ta'ala Nutzen von unseren guten Taten, noch schadet ihm unsere Sünden. Und es ist auch vorgekommen, also es ist auch erwähnt worden von Muslim, rahimallah, in einem heiligen Hadith Qudsi, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah subhanahu wa ta'ala berichtet und sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß am Ende von diesem Hadith, am Ende von dieser Überlieferung, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Dienern, innama hiya a'malukum, das heißt, wa kutubukum tuqra'u alaikum, das heißt, das sind nur eure Taten und eure Werke, das sind nur eure Bücher, die euch vorgelesen werden. Das heißt, am jüngsten Tag geht es nur um unsere Taten und unsere Bücher, die uns vorgelesen werden oder vorgeführt werden. So, wenn ihr Gutes findet, ja, derjenige, der Gutes findet, derjenige, dem Gutes vorgelesen wird, ja, der soll Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen und danken dafür. Und wer was anderes findet, das heißt das Gegenteil, der soll nur sich selber tadeln. Der soll nur sich selber tadeln. Das heißt, er soll, die Schuld liegt an ihm. In derselben Überlieferung sagte Allah subhanahu wa ta'ala kurz zuvor, der sagte, O meine Diener, ihr werdet es nicht schaffen, ja, mir einen Nutzen zu gewähren, einen Nutzen zu geben. Ihr werdet es nicht schaffen, mir zu nutzen, ja, so, dass ihr halt mir einen Nutzen gibt. Noch werdet ihr mir schaden können, subhanallah. Das heißt, egal, ob wir gute Taten machen oder schlechte, Allah subhanahu wa ta'ala wird davon beziehungsweise dadurch nichts beeinflusst. Und das erklärt uns, liebe Geschwister, die ganzen die Fragen, die gestellt werden diesbezüglich in dieser Dunya, auf dieser Welt, ja, dass man sieht, wie manche Menschen ungläubig werden, dass manche mit diesem Unglauben, den Frevel, die Huschlerei, die Sünden, die Ungerechtigkeiten, Atheismus, was weiß ich alles, viele verleugnen die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala, seine Allmacht, sein Wissen und so weiter und so fort. Und all diese Sachen, all diese Missstände werden erklärt durch diese Überlieferung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala lässt das geschehen. Das gehört zu seinem vorherigen Wissen, aber der lässt das geschehen aus einer Weisheit oder aus Weisheiten, die nur ihm bekannt sind. Allah subhanahu wa ta'ala lässt diese Menschen dies machen, was sie machen, und gewährt ihnen Aufschub. Allah subhanahu wa ta'ala gewährt ihnen Aufschub, aber Allah subhanahu wa ta'ala vergisst nie. Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wa la yumhil. Das heißt, er gewährt ihnen zwar Aufschub, aber der vergisst niemals. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala auch den Gemeinschaften vor uns Aufschub gewährt hat, bis sie ihre Strafe bekommen haben. Deswegen, jeder von uns sollte sich fragen, liebe Schwester, wer hat dir überhaupt die Möglichkeit gegeben, in diese Moschee zu kommen? Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, zu diesem Vortrag zu kommen? Wer hat dir überhaupt dies erleichtert, dass du zu dieser Moschee kommst und in diesem Vortrag sitzt? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir deinen Weg erleichtert. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese Gesundheit gegeben, welche du brauchst. Allah subhanahu wa ta'ala hat andere davon ausgeschlossen. Man findet Menschen, die querschnitt gelingt. Ja? Es gibt Menschen, die nicht sehen können, blind. Es gibt Menschen, die nicht hören können, taub. Es gibt Menschen, die nicht reden können, stumm. Also im Grunde genommen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir so viele Gaben gegeben. Ja? Und du sollst diese nutzen, um Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Deswegen, für dieses Handeln brauchen wir zwei Sachen, die wichtig sind. Erstens, al-Irada, das heißt der Wille, ein starker Wille. Und zweitens, al-Qudra, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch dies erleichtert, das heißt die Macht dazu. Du weißt, du willst das und du bist auch imstande, dies umzusetzen. Dafür brauchst du das und das. Beide Sachen sind von Allah, Fadl min Allah, Azza wa Jalla wa Minna, das heißt, es ist eine Fadl, eine Huld von Allah subhanahu wa ta'ala. All dies ist eine Huld von Allah subhanahu wa ta'ala und eine Gabe von ihm. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, wie gesagt, in dieser Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschuf und dann hat er aus seinem Rücken die Nachkommenschaft hervorgebracht und aus dieser Nachkommenschaft nahm Allah subhanahu wa ta'ala eine Handvoll und sagte, die gehören ins Paradies und das ist mir gleich. Und dann sagte er, und nachdem er die zweite Handvoll genommen hat und sagte, diese gehören in die Hölle und das ist mir gleich. Und da fragte der Sahabi, der sagte, subhanallah, falimal amal, warum handeln wir überhaupt? Wir wiederholen einfach diese Überlieferung, damit sie besser sitzt, inshallah. Dann sagte der Sahabi, und da zeigt sich einfach, wie aufmerksam, wie sehr die Sahaba darauf bedacht waren, nach Wissen zu streben, dass sie ihre Aqidah kennen und dass sie auch das richtige Verständnis, weil alles haben das gehört, alle Sahaba haben dies gehört. Und sprachlich gesehen ist kein Problem, die haben alle die arabische Sprache beherrscht. Aber die haben das nicht verstanden. Deswegen, es geht nicht nur darum, dass man weiß, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Man muss sogar wissen, was er damit gemeint hat. Und deswegen, der Sahabi, der sagte, der hat ja nicht kapiert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit meinte. Er hat das nicht wahr, er hat gesagt, wie? Ich meine, wenn sowieso alles bestimmt ist, die gehören in die Hölle und die gehören ins Paradies, warum handeln wir überhaupt? Dann sagte er, warum handeln wir überhaupt? Weil der hat nicht verstanden. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jeder handelt nach der Bestimmung. Jeder handelt nach der Bestimmung. Und deswegen, liebe Geschwister, diese Frage wird beantwortet mit diesem Hadith. Warum existieren wir überhaupt? Warum handeln wir überhaupt, wenn das bestimmt ist? Und das lässt die ganze Welt durcheinander kommen. Viele, die kommen, die haben keinen Sinn im Leben, weil sie keine Frage finden keine Antwort finden für diese Frage. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beantwortet all dies und sagt, dass jeder handelt nach dieser Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wusste ganz genau und 50.000 Jahre vor unserer Schöpfung, vor der Erschaffung von Himmel und Erde, wer ins Paradies gehört und wer in die Hölle gehört. Das gehört zu dem Wissen Allah subhanahu wa ta'ala und das wurde niedergeschrieben und schon bestimmt. Das heißt, wir handeln, jeder handelt nach dieser Bestimmung. Allah subhanahu wa ta'ala wusste vorher, wer ins Paradies geht. Und somit werden ihm die Gründe, die ins Paradies führen, erleichtert. Ja? Weil jeder handelt nach Gründen. Man muss die Gründe schaffen dafür. Weil man kann ja nicht sagen, wie der Sheikh sagte, der hat auch ein Beispiel. Jetzt sind wir in diese Moschee gekommen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das erleichtert. Ja? Man sieht hier zum Beispiel viele Brüder zum Beispiel, einige sind aus Merzig gekommen, was weiß ich wie viele Kilometer. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen diese Gründe geschaffen. Ja? Ein Auto oder ein Zug. Und der Wille vorher und die Absicht, die in Taten umgewandelt wurde. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das erleichtert. Vielleicht wurde er von jemandem geweckt. Das all dies gehört zu diesen Gründen, die Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert hat und geschaffen hat, damit diese Person, die von Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Erfolg geführt wurde, dass sie in die Moschee kommt. Ein weiteres Beispiel sind die Brüder, die aus Marokko gekommen sind. Die werden inshallah bald die Aufnahmeprüfung vielleicht schreiben und die wollen inshallah Deutsch lernen, damit sie halt mit dem Studium beginnen. Diese Brüder, sagte der Sheikh, wenn sie jetzt sagen würden, okay, Allah subhanahu wa ta'ala hat sowieso vorherbestimmt, wer dann bestehen wird und wer durchfallen wird, wer das Studium schaffen wird und wer nicht, wer genommen wird und wer nicht. Und dann sitzen wir einfach da und warten einfach ab. Und da hat sie gefragt, die haben gesagt, nein. Die haben gesagt, nein. Warum? Sagte der Sheikh, die sagten, es gibt Gründe dafür. Man kann nicht einfach irgendwo rumhocken und sagen, ja, schade, ich bin durchgefallen. Du bist durchgefallen, weil du nicht gelernt hast. Du bist durchgefallen, weil du keine Gründe geschaffen hast, weil du hast die Gründe nicht erbracht, welche Allah subhanahu wa ta'ala yani notwendig gemacht hat, um diesen Erfolg zu bekommen. Jetzt sei es jetzt diese Brüder, oder auch ein weiteres Beispiel, wie der Sheikh sagte, yani majlisuna hada, das heißt, diese Sitzung, liebe Geschwister, die ist vorher bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala wusste das vorher, yani 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Das müsst ihr euch erstmal vorstellen, einfach durch den Kopf gehen lassen. Das alles, dass zum Beispiel der Bruder Burhan sitzt da und der Bruder sitzt da, und dass er sich bewegt und der andere holt Tee und bringt Tee zum Sheikh und all diese Sachen, die sind schon bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala wusste das vorher, subhanallah, und die sind niedergeschrieben. Ja? Nur die Gründe, die werden halt erleichtert für diejenigen, die zum Erfolg geführt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. So werden die Gründe des Erfolgs leicht gemacht. Und diejenigen, die zu den Verlierern gehören, die Gründe des Misserfolgs sozusagen, die werden auch leicht gemacht. Ja? Das heißt, diejenigen, die ablehnen und die sich auflehnen und die sich nicht unterwerfen wollen und so weiter und so fort, Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie in die Irre führen. Der lässt sie diese Gründe, die werden diese Gründe leicht gemacht, denen werden die Gründe leicht gemacht zum Irrtum. Ja? Wal'iyadu billah. Und der Sheikh sagte, subhanallah, es gibt Menschen, die so, das sind Faulenzer, ja? Die sind so faul, die machen gar nichts, die sitzen nur zu Hause rum, ja? Und, aber wenn es darum geht, Sozialhilfe, so Hartz IV oder sowas zu bekommen, dann schaffen sie die Gründe dafür. Auf einmal bewegen sie sich und stehen auf und machen Anträge, ausfüllen und fragen und erkundigen sich und holen sogar einen Übersetzer, auch wenn sie Deutsch sprechen, die holen noch einen Übersetzer, eine zweite Meinung ist noch immer besser, ja? Vier Ohren hören besser als zwei. Das heißt, die kommen alle und schaffen diese Gründe, wenn es um Euro geht, wie der Sheikh sagte. Er sagte, wenn es um Geld geht, dann schafft man die Gründe dafür. Aber wenn es ums Paradies geht, ja, dann ist man wieder faul. Und sogar, subhanallah, manche, die beleidigen sogar den Sheikh oder beleidigen andere Mashaikh, ja. Das heißt, die sind sowas von unhöflich, die haben kein Benehmen. Aber wenn du sie siehst bei der Arge, mashallah, so lieb, ja, und schönen guten Tag. Und die achten auf jedes Wort. Nicht, dass der Beamte das falsch versteht. Ja? Einen schönen guten Morgen. Ja, wie geht es Ihnen? Alles, ja, und so weiter und so fort. Und mashallah, sehr.
Tschüss.
Ja, auf Wiedersehen. Viele Parteien. Der sagte, die sagt auch noch Tschüss. Ich habe gesagt, nein, der sagt auf Wiedersehen, weil der kommt ja sowieso wieder. Also im Grunde genommen, möge Allah uns alle recht leiten. Es geht nur darum, liebe Geschwister, dass wir wissen, man sollte einfach immer Prioritäten haben im Leben. Ja? Man sollte sich auch ein bisschen tadeln, selbst tadeln, weil man kennt sich am besten, jeder kennt sich am besten. Der weiß sein Verhalten gegenüber den Deutschen, sein Verhalten gegenüber den Beamten, sein Verhalten gegenüber den Professoren an der Uni, sein Verhalten gegenüber dem Arbeitgeber. Das sollte immer auch im Rahmen der Religion bleiben. Wir sagen nicht, dass man schroff zu denen wird. Es gibt Leute, die gezwungen werden, das zu machen. Aber man muss, wie gesagt, auch diese Ehre haben. Diese Ehre, man muss diese Ehre des Islam auch nicht verlieren. Eine weitere Geschichte, welche der Sheikh erwähnt hat, ist die Geschichte von einem Bruder. Der hat angerufen, der kommt aus einer anderen Stadt, subhanallah, weit weg, und er hat einen Termin schon vereinbart für die Eheschließung. Der Sheikh hatte ihm einen Termin gegeben und irgendwann hat er nochmal angerufen und wollte den Termin verschieben. Der Sheikh hatte ihm einen neuen Termin wieder gegeben und da hat er gesagt, okay, komm zum Asr-Gebet und dann werden wir das halt hinter uns bringen. Einfach die Eheschließung machen und fertig. Als er kam, der Sheikh kam zum Gebet, der Bruder war draußen, zusammen mit einem anderen Bruder und halt die Frau halt, die heiraten möchte. Jedenfalls, der Chef sagt dazu ihm, okay, lass uns erstmal beten und nach dem Gebet werden wir inshallah das also machen mit der Eheschließung. Der Mann sagte, nee, ist okay, ich bleibe nur hier. Der wollte nicht beten. Der Chef sagte, ja komm, du musst beten. Der sagte, ja, aber es ist doch kein Zwang. Ja, willst du mir das halt zur Pflicht machen? Der sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, der dich erschaffen hat, hat dir das zur Pflicht gemacht. Der sagte, ja, aber ich will nicht. Der sagte, okay, dann will ich auch nicht die Eheschließung machen. Du willst nicht, ich will ja auch nicht. Subhanallah. Und viele würden jetzt sagen, ja, warum macht der Sheikh das? Warum ist er so schroff? Warum ist er so hart zu dem? Ja, wie? Warum willst du ihm nicht die Eheschließung machen? Soll er im Haram weiterhin bleiben? Ja, Achi, das, was er gemacht hat, ist noch schlimmer als das, was er macht vielleicht. Dass er das Gebet unterlässt, ist viel schlimmer. Der Sheikh sagte, derjenige, der kein Gebet verrichtet, ich mache für ihn keine Eheschließung. Und fertig. Das heißt, liebe Geschwister, wir müssen auch, wie gesagt, Prioritäten haben und auch Prinzipien haben. Man muss Prinzipien haben. Das heißt, derjenige, der seine Glaubensinhalte verstanden hat, der hat diese Prinzipien, der hat diese Gewissheit. Und der ist nicht mal so und so im Zweifel. Und der hat die Gewissheit, das sind Sachen, die fest verankert sind im Herzen. Und der handelt auch danach. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gefragt wurde, und warum handeln wir überhaupt, er sagte, wir handeln nach der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was zum Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, vorherigen Wissen Allah subhanahu wa ta'ala gehört, danach handeln wir. Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert dir den Erfolg, wenn du zu den Erfolgreichen gehörst, und erleichtert dir auch den Misserfolg, wenn du zu den Verlierern gehörst, wa liyadu billah. Möge Allah uns verschonen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einer Überlieferung, i'malu, das heißt, handelt, macht, ja, arbeitet, handelt, ja. Denn jeder, fakullun muyassarun lima khuliqala, das heißt, jedem wird das erleichtert, wofür er erschaffen wurde. Jeder oder jedem wird das erleichtert, wofür er erschaffen wurde. Wenn er zu den Paradiesbewohnern gehören soll, dann werden ihm die Taten der Paradiesbewohner leicht gemacht. Und wenn er zu den Höllenbewohnern gehören soll, dann werden ihm die Gründe des Misserfolgs und der Niederlage und des Verlusts sozusagen leicht gemacht.
النوع الثاني من التقديرات ما يسمى بالتقدير العمري، أي أن الله تعالى كتب على عبده أعماله ومقاديره في فترته العمرية. حضرتك هتعيش 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، العمر ده كله في مقادير، نعم الله كتبها على في هذه الفترة. رحمك الله. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينزل عليه الملائكة فيؤمر بكتب 4 أشياء، يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حضرتك عندما تكونت داخل رحم الأم وكنت عبارة عن مضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ أو يمضغ الإنسان، اتكتب عليك الأشياء دي، مقادير حياتك العمرية كلها، الرزق مكتوب. وكما أذكر كثيرا أن الرزق للأسف يفهمه الكثيرون فهما خاطئا، فبيعتقدوا أن الرزق في المال فقط، ودي خطأ جسيم. ده جزء صغير من الرزق. لا، ده الرزق في الصحة، الرزق في السعادة، في الإيمان، في اتباع النبي، الرزق في ارتيادك المساجد، الرزق في زوجة صالحة، الرزق في تعليم يقربك إلى الله عز وجل، الرزق في ولد صالح، الرزق في بنت صالح، الرزق في أبوين صالحين تقيين يقودانك إلى جنة الله رب العالمين، الرزق في صحبة طيبة وأخوة إيمانية تعينك على ذكر الله رب العالمين، الرزق في مسجد قريب منك تتمكن من أداء الفريضة فيه، الرزق الرزق. المال ده جزء صغير، هذا كله مقسوم لك وأنت داخل الرحم. عملك، أبشر، عملك مقسوم عليك مكتوب، تأخذ بالأسباب وأجمل في الطلب. أجلك، هتموت إمتى؟ بتفكروا في الموت ولا لا؟ وده لسه شباب وفيكم قوة. موت إيه يا عم الشيخ؟ ما لسه شباب، شباب. الموت لا يعرف شبابا ولا شيبة، لا يعرف كبارا ولا صغارا. يأتيك بغتة فجأة، فلان كان مات الله يرحمه، سبحان الله، ده كان ما شاء الله ما فيش حاجة خالص، ده كان قاعد معانا امبارح وبنتكلم. ايوه، ما هو النوم الموتى الصغرى. ما فكرتش وانت بتنام كده على الوسادة في ظلام الليل انك ربما لن تقوم فجرا، ولم يخرج عليك صباح جديد؟ ما فكرتش في دي؟ ذكر الموت يقربك إلى ربك، فأجلك مكتوب يا مسكين، وأنت لا تدري إمتى الأجل، عشان تجتهد وتجتهد وتجتهد. وإيه كمان، شقي أم سعيد؟ هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فده بنسميه التقدير العمري، فترة عمرك. تقول لي عم الشيخ بس انتظر الله يبارك لك، لأن الجزئية الأخيرة في الحديث ترعب، متعبة قوي. قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. الجزئية دي مرعبة قوي، يعني أكون طائع ويختم لي بسوء. هل معنى كده أن ربنا جل جلاله يتصيد لنا الأخطاء طول حياتنا في طاعة، ونيجي نغلط غلطا يختم لنا بها؟ نقول لك يا مسكين يا مسكين، الأمر ليس كذلك. وكما أقول لك، من مفاتيح العلم والفقه في الدين أن تجمع النصوص في المسألة الواحدة، فإن هذا النص فسرها رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني ما هوش مخلص لله، جاي بيرائي، زي واحد جاي يتجسس على المسلمين في المسجد، ما بيصلي، مش ده عمل أهل الجنة؟ والله بيصلي معانا، والله بيصلي، قاعد بيصلي وتوضى قدامك، ده عمل أعمال أهل مين؟ لكن هو جاي ليه؟ عشان يكتب عنك تقرير. الشيخ النهاردة كان بيتكلم في كذا وكان يقصد كذا. هيبدو لك كان 50 يورو، تعال ادها لك وادخل الجنة يا مسكين يا خايب. هيدو لك ايه تاني؟ هيدو لك ايه؟ ورقة. هيدوك ورقة اقامة هتدخل بيها الجنة؟ فكر فكر، الله يرضى عليك، احنا خايفين عليك يا مسكين. الإقامة لو هتاخدها مكتوبة لك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة يا خايب. هيدوك ايه؟ هم اللي بيدوا ولا الملك الذي يعطي؟ عايز أسأل مين اللي بيعطي؟ مين المعطي مين المانع؟ إنه الله يا خايب. فيا مناس، كما رحم الله أحد الدعاة الشيخ كشك كما ينقل عنه، كان يجي يصلي يقول ايه الصف الثاني استووا والصف الثالث استووا والصف الرابع استووا. واحد قال له عم الشيخ الصف ده، قال له عنهم ما استووا، دول كلهم مخبرين ومرشدين. ده جاي يقول لك، ده بيقول لك ايه، نويت اصلي ركعتين تجسس لله؟ يا راجل يا راجل. فهو الصنف ده بقى اللي النبي قال عليه ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. صنف ثاني رجل البر والتقوى، يجي ايام الانتخابات ينزل القريه بتاعته، فين الفقراء يا جماعه؟ يجيب لهم ملابس ونعمل لكم مدرسه ويدي اموال، منفق جواد كريم، ها انتخبوني اسدد ديوني، وان شفتوا مني حاجه ابقوا قابلوني. تشوفوا كل 4 سنين مره قبل الانتخابات بشهرين ثلاثه عامل لك الحركات دي، وينزل رجل البر والتقوى ومش عارف ايه وهيصه، انتخبناه نجح المعلم، عايزين مصلحه. فين الباشا؟ مش موجود، مش فاضي، ما عندوش وقت. ان شاء الله نشوفكم بعد 4 سنين في ال، ما هو ده كان بيعمل ويدي فلوس وينفق فيما يبدو للناس. واحد تاني قبل العيد يذبح عجلين، ويقف الحج بيذبح بقى عشان العيد ويوزع على الفقراء، ويجي الفقير يعني يبوس ايد الحج، تعالى يا ابني خد اتفضل، ادعي لنا يا ابني، ادعي لنا يا ابني. الحج بينفق، الحج بيذبح، بيوزع لحمه، لكن الحج عاملها ليه؟ عشان بتجيب له بيزنس، شغل يعني تجارة. وياما يا جماعة، زي أذكر إن أحدهم يعني كان ملتحيا كده في، فكنا بنغتر باللحى في بعض الناس، سمايل علي أخ قال لي يا شيخنا ما تغترش باللحية دي، الشغل دي لحية شغل، ده هو عشان البيئة دي فيها ملتزمين كتير، فراح ملتح ده خمرج وابن. يا راجل والله العظيم، ده هو عشان كده راح عامل لك لحية شغل عشان تجارة، لكن شوفوا ده بالليل بيقعد فين وبيروح فين. الله أكبر. فده بيعمل أعمال فيما يبدو للناس لكن لو ليس من أهلها. طب المنافقون في عهد النبي كانوا بيصلوا ولا لا؟ والله بيصلوا، وبيحضروا دروس النبي ولا لا؟ والله العظيم حاضرين قاعدين جنب النبي، ويحيوا النبي تحية كما قال القرآن، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. زي بقول لك أنا أحيانا يجي يحضنك يكسر أضلاعك، حبيبي وابن حبيبي يا ابني، ليه هو بيكتب عنك تقرير؟ طب بتحضني ليه؟ لازم الدور كله يشتغل. عرفت بقى معنى ايه ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب. يعني ربنا الله يعلمه، يعلم طوياته الخبيثه فيفضحه قبل موته على رؤوس الناس، فيموت في سوء خاتمه والعياذ بالله. بعضهم يموت وبيشرب كاس خمر، بعضهم يموت وبيزني، بعضهم يموت وهو مش عارف في مزبلة. المهم سبحان الله لا بد أن يهتك وتسوء خاتمته. والجهة الأخرى بقى، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يا مناس يا جماعة كانوا كفارا معاندين، وبعدين ختم له بدخول الإسلام وحسن إسلامه. أحيانا تعجب المسلم اللي اتولد مسلم جاي يتجسس عليك، والكافر جاي يعلن إسلامه هنا إنك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وياك أنظر تقول سبحانك من إله عظيم، سبحانك هذه مشيئتك وهذه قدرتك. ويجي اللي داخل الإسلام ده يكون أشد اجتهادا من المسلم، حريص على الدين. أهم كثير من الإخوة غير الناطقين بالعربية، يا حريص عايز يكتب كل حرف وعايز يتعلم وحريص على الدين. شوفوا كده اللي بيدخلوا الإسلام في دول الغرب شكلهم إيه لما بيلتزموا، يتحول على طول بالليل ويوم وليلة. كما يحكي لي بعضهم إن أخ دخل الإسلام وبدأ في درس علم يسمع عن بر الوالدين. الأخ أقسم لا يحج بأمه يحملها على ظهره في الطواف وفي المناسك، يقسم الإخوة راح الحج وخذ مع أمه الكبيرة في السن وحملها على ظهره في الطواف يطوف بأمه برا بها. والمسلم بيشتم أمه. أعجبتني حكمة تقول موقف بين ابن وأمه، فبيعلي صوته على الأم، فالأم حكيمة قالت يا بني لا ترفع صوتك على من علمتك الكلام، هي اللي علمتك تتكلم دلوقتي بترفع صوتك عليها، هي اللي قالت لك قول ماما وقول بابا، هي اللي علمتك تقول أكل تقول شرب، هي اللي علمتك تتحرك وتتكلم، دلوقتي بتسيء أدبك عليها وترفع صوتك. يا أخي يا أخي اتق الله، يلزم قدمها فسمى الجنة. عرفت ليه بقى المفارقات العجيبة دي؟ إن كله عائد للإخلاص أو الرياء. المخلص ثبته الله وكانت خاتمته حسنة، والمرائي فضحه الله عز وجل وأحبط عمله. إذن في تقدير اسمه التقدير العمري، فترة عمرك كلها، هذا ما بينه الحديث.
Liebe Geschwister, wir haben die erste Art der Niederschrift bzw. der Bestimmung, und wir haben gesagt, das ist yani die Niederschrift am Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat. Die zweite Art ist die Bestimmung, die sich auf die Lebensdauer bezieht. Ja, die Niederschrift oder die Bestimmung bezogen auf die Lebensdauer eines jeden Menschen von uns, eines jeden von uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt und niedergeschrieben, was der Diener yani in seinem Leben, solange er lebt, was er tut, was er bekommt und so weiter und so fort. Also das heißt, alles, was er behandelt, was er bekommt an Rizq, Versorgung und so weiter und so fort, ist niedergeschrieben und ist festgelegt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es wurde überliefert von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder sagte, der sagte in Abdullah ibn Mas'ud, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete uns und der ist der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige, der ist der Wahrhaftige. Er sagte, dass jeder von uns, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Gefährten, jeder von euch, yani seine Schöpfung, wird im Leib seiner Mutter gestaltet. Der ist 40 Tage, yani Nutfa, ist ein Blutklumpen. Und dann ist er, yani
Nutfa,
ist eine Nutfa, das ist eine, also Samen, also ein Klumpen, so ein Tropfen. Ja, Nutfa ist ein Tropfen. Dann 40 Tage lang. Und danach wandelt sich das um, dann kommt die nächste Stufe, dann ist er Alaqah, das ist
eine Blutklumpen. Ich bin
der Chef hat zu mir gesagt, soll jetzt aufpassen, weil der versteht langsam ein bisschen Deutsch, der lernt auch Deutsch. Und tatsächlich, da hat mich gerade korrigiert. Ich habe gesagt, Nutfah, das ist im Grunde genommen ein also Samentropfen, ja. Und der Alaka, das ist die nächste Stufe, das ist ein Blutklumpen, ja. Und danach ist er 40 Tage lang, yani Mudra, das ist ein Fleischklumpen, ja. Erstens ein Tropfen, dann ein Blutklumpen, dann ein Fleischklumpen, jeweils 40 Tage. Dann, yani Yenzil Melek, dann kommt der Engel, yani dem, yani beauftragt, also dieser Engel ist beauftragt worden von Allah subhanahu wa ta'ala mit viererlei, mit vier Sachen. Der schreibt seine Taten, seine Versorgung, sein Todeszeitpunkt und glücklich oder traurig, ja, das heißt elendig. Das heißt, entweder gehört er zu den Paradiesbewohnern oder zu den Höllenbewohnern, möge Allah uns verschonen. Das heißt, also der Engel kommt mit viererlei. Ja, der schreibt vier Sachen. Einmal seine Taten, zweitens seine Versorgung, drittens sein Todeszeitpunkt und er schreibt auch, ob diese Person, ob dieser Mensch zu den Glücklichen gehören wird und somit zu den Paradiesbewohnern oder zu den Elendigen und somit zu den Höllenbewohnern also gehören wird. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, das heißt, bei dem, der schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, manch einer von euch, der vollbringt die Werke der Paradiesbewohner, ja, bis der vollbringt die Werke der Paradiesbewohner, bis er nur um eine Elle von ihr entfernt ist und um eine Ellenlänge von ihr entfernt ist, von dem Paradies entfernt ist, dann ereilt ihm das Vorherbestimmte, das Buch, dann ereilt ihm das Vorherbestimmte, so vollbringt er die Werke der Höllenbewohner und tritt in diese, also der und kommt in die Hölle. Und manch einer von euch, yani, und manch einer, der vollbringt die Werke der Höhlenbewohner, bis er nur um eine Länge von ihm entfernt ist, ja, von ihr entfernt ist, dann ereilt ihm das Vorherbestimmte und vollbringt die Werke der Paradiesbewohner und geht in dieses ein. Das heißt, liebe Geschwister, yani jeder handelt, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was im Inneren von diesen Personen ist. Und deswegen, die Sahaba, die haben sich gewundert. Und hier muss man wissen, dass man, wenn man eine Überlieferung hört, muss man die anderen Überlieferungen, die diese erläutern, inshallah werden wir gleich darauf eingehen. Aber das zum ersten Teil erstmal, das heißt Amaluh, das heißt sein Handel wird niedergeschrieben, seine Taten, die weiß Allah subhanahu wa ta'ala vorher. Die hat er in dem Buch vorher schon niedergeschrieben. Und Rizq, das ist im Grunde genommen die Versorgung. Aber Rizq muss man sagen, viele, die verstehen das falsch. Rizq, das ist nicht, umfasst nicht nur Geld, weil viele hören nur Rizq und denken an Geld, Vermögen. Nein, Rizq umfasst sowohl materielle Dinge als auch immaterielle Dinge. Das heißt, die Glücklichkeit, Glückseligkeit, subhanallah, Frieden, yani Harmonie in der Ehe, Kinder, yani, Güte der Eltern und so weiter und so fort. Das heißt Erfolg, Al-Ittiba' sogar, das heißt die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird die Leiche gemacht. Das ist auch eine Versorgung, womit Allah subhanahu wa ta'ala dich versorgt. Eine gute, fromme, tugendhafte Frau, die deine Kinder gut erzieht und islamisch erzieht, das ist auch eine Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Todeszeitpunkt wird auch festgeschrieben, liebe Geschwister, festgelegt. Und viele denken, ich bin noch jung, ich bin noch wenig Schad, mashallah, yani noch im gerade reif geworden, mashallah, noch jung und stark, mashallah, aber der Tod kennt kein Alter. Wenn der Todeszeitpunkt kommt, der Tod unterscheidet nicht. Wenn dein Todeszeitpunkt ist gekommen, dann ist es vorbei. Dann ist es für einmal vorbei und dann kommt die nächste Phase von deiner Existenz. Ja? Und dann schreibt der Engel auch fest, also liegt fest, ob diese Person, die Bestimmung ist von Allah subhanahu wa ta'ala, aber der Engel wird das, der schreibt das einfach, ob diese Person Shaqi oder Sa'id, yani entweder glückselig oder elendig. Entweder glückselig oder elendig. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dem Hadith, was wir gerade erwähnt haben, Yani diese gehören ins Paradies und das ist mir gleich. Und diese gehören in die Hölle und das ist mir gleich. Das ist festgelegt, das ist bekannt. Festgelegt im Sinne von bekannt. Und jedem wird das erleichtert, wofür er erschaffen wurde. Liebe Geschwister, der zweite Teil von diesem Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass einer von euch jene vollbringt, die Werke der Paradiesbewohner, nur bis er nur um eine Ellenlänge von ihm entfernt ist, dann ereilt ihm das vorherbestimmt und dann geht er in die Hölle rein. Da muss man wirklich auch verbinden mit anderen Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in dem, was den Menschen scheint. Das heißt, nach dem Augenschein, also nach außen, vollbringt er die Werke der Paradiesbewohner. Die Überlieferung ist auch von Imam Muslim rahimahullah überliefert. Und der sagte, das heißt, er vollbringt zwar die Werke der Paradiesbewohner, aber das scheint den Menschen nur so. Aber der meint das gar nicht. Der hat nicht die Absicht, Gutes zu tun, sondern der verbirgt vielleicht den Unglauben oder Heuchlerei. Und das ist nur Augendienerei von ihm. Und deswegen kommt sein wahres Gesicht durch. Kurz bevor er stirbt, kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein. Auf einmal kommen die wahren Taten, die er in seiner Brust verbergt hat. Ja? Und dann vollbringt er die Werke der Höllenbewohner und geht in diese ein. Der Scheich hat nur eine lustige Geschichte erzählt, subhanallah. Da sagte Scheich Kisht, rahimahullah, der war blind, ja. Und er wusste, weil viele, subhanallah, die kommen in die Moschee und die beten mit uns und die waschen sich und Allahu Akbar und was weiß ich. Aber die verbergen nur, in subhanallah, vielleicht Heuchlerei. Weil die spionieren. Die spionieren und schreiben ihre Berichte und sagen, der Scheich hat dies und jenes erwähnt und er hat das und das gemeint und bei der Freitagspredigt hat er das und die Leute, die waren begeistert oder nicht begeistert und subhanallah. Berichterstattung, ja. Für was? Für 50 Euro. Der Chef sagt, ja, komm, wir geben dir 50 Euro und du gehst ins Paradies. Was machst du? Subhanallah. Sheikh Kishk, rahimahullah, der war blind. Und wenn er vorgebetet hat, dann hat er gesagt, die zweite und dritte Reihe, die sollen sich gerade machen. Er hat nur gesagt, zweite, dritte, vierte Reihe. Er hat nicht gesagt, die erste. Nachdem er gefragt wurde, warum, dann sagt er, die erste Reihe sind sowieso noch vom Verfassungsschutz. Ob sie nicht gerade machen oder nicht, das ist gleich. Das ist Tau. Aber nur die zweite Reihe, die dritte Reihe. Du sagst die erste Reihe sowieso nur.
Ich habe keine Reihe da hier. Ist Tau nicht.
Deswegen, liebe Geschwister, man muss wirklich jetzt hier festhalten, die Taten, welche vollbracht werden von diesen Menschen, die nach dem Augenschein sind die gut. Aber das, was sie verbergen und was Allah subhanahu wa ta'ala weiß, ist genau das Gegenteil. Genauso wie viele Menschen, Lügner, zum Beispiel während der Wahlkampagne, ja, bei den Wahlen, die kommen, mashallah, ein Gütiger, der spendet und schlachtet, was weiß ich, und verteilt das Fleisch und gibt Geld und spendet und macht und tut. Sobald er gewinnt und kommt ins Parlament, ja, sieht man den nicht mehr, 4 Jahre lang. Ja, für diese Dauer ist er weg. Dann kommt er 2 Monate vorher und kommt wieder. Ja? Und schlachtet und spendet und macht. Das sind Leute, die subhanallah nicht daran denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was sie verbergen. Ob sie das für Allah subhanahu wa ta'ala machen oder nur, damit sie halt gewinnen. Und das ist der Unterschied. Der Sheikh sagte selber, in Ägypten hat er auch Leute kennengelernt. Subhanallah, die haben ein Bar. Nach außen, mashallah, Sunnah, 100%. Ja, nach außen. Und dann kommt einer und sagt zu ihm, lass dich nicht täuschen, ja, durch diese Menschen. Das ist nur ein Arbeitsoutfit. Ja? Arbeitslehia, Arbeitsbart. Nur für die Arbeit. Weil in dem Bereich, wo sie arbeiten, sind viele, die nach Sunnah leben und so weiter und so fort. Und der wird nur Einbußen halt erleiden, wenn er halt anders aussieht. Deswegen, der muss genauso aussehen, mashallah, mit Bart. Aber abends ist er in der Kneipe. Das heißt, sein Bart, sein Äußeres, ist nur dafür da, um Geschäfte zu machen. Deswegen sagte er, das ist ein Bart für die Arbeit. Das ist ein Arbeitsoutfit. Ja? Und nicht Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Menschen verbergen das Gegenteil, das, was sie nach außen tragen. Und deswegen, liebe Geschwister, es gibt viele Fälle, wie der Sheikh sagte, Muslime, subhanallah, die spionieren und machen und schreiben Berichte. Wir haben damit kein Problem, alhamdulillah, wir haben nichts zu verbergen, aber subhanallah, die begehen dadurch eine Sünde. Ich meine, man kann spionieren und so weiter und so fort, das ist schlecht. Und andere auf der Gegenseite, subhanallah, Deutsche, die den Islam annehmen, die kommen, subhanallah, und die nehmen den Islam an. Und subhanallah, die praktizieren manchmal besser als manche Muslime. Die nehmen die Religion ernst. Und das, was sie hören, wird auch umgesetzt. Ja? Die haben keine Heuchlerei wie viele andere. Es wurde dem Sheikh berichtet von einem Bruder, der ist kein geborener Muslim, aber der ist konvertiert, beziehungsweise revertiert, wie man sagt. Und da hat er nur gehört über die Güte gegenüber den Eltern, dann hat er geschworen, dass er die Pilgerfahrt macht und dass er seine Mutter auf seinen Rücken trägt während Tawaf. Die war sehr alt, subhanallah. Und da hat seine Pilgerfahrt gemacht und hatte seine Mutter mitgenommen, die war ganz alt und da hat sie auf dem Rücken getragen und hat Tawaf mit ihr gemacht, subhanallah. Das heißt, Leute, die einfach hören und umsetzen und nicht hören und sich auflehnen und sagen ja oder sagen später, inshallah, ich bin ja jetzt nicht und so weiter und so fort. Das heißt, die Umsetzung fällt, liebe Geschwister. Es gibt entweder Ikhlas, das heißt entweder die Aufrichtigkeit, eine richtige Absicht, oder Riya und Augendienerei und Schuschlerei. Das unterscheidet die Menschen. Das heißt, es gibt Menschen, die vollbringen die Werke der Paradiesbewohner, bis sie von ihm nur um eine Ellenlänge entfernt sind, dann ereilt ihnen das Vorherbestimmte und vollbringen die Werke der Höhlenbewohner und treten in diese ein. Und manch andere, subhanallah, die vollbringen die Werke der Höhlenbewohner nur, bis sie um eine Ellenlänge von ihr entfernt sind und dann ereilt ihnen das Vorherbestimmte und vollbringen sie die Werke des Paradiesbewohnern und treten in dieses ein.
Von أنواع التقديرات أيضا التقدير السنوي وذلك يكون في ليلة القدر فيها كما قال الله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أي أنه في ليلة القدر يقدر الله تعالى أعمال السنة كلها. يبقى حضرتك بتكون عايش ومكتوب أنت هتموت إمتى مثلا السنة دي هتموت. ليلة القدر فلان ده هيموت في شهر كذا. الله 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 ده مكتوب اسمه في الموتى نعم. فلان ده هيحج بيت الله الحرام. فلان ده هيعتمر. فلان ده هيفعل كذا فده بنسميه التقدير السنوي. يعني في ليلة القدر الماضية قدرت أعمال العام هذا العام كله فده بنسميه التقدير السنوي في ليلة القدر. في عندنا أيضا آخر أنواع التقديرات اللي هو التقدير اليومي يوم بيوم تقدير اليومي. لما تقرأ سورة الرحمن قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وجل في علاه. قال المفسرون يرفع أقواما ويخفض آخرين سبحانه. تجد ممالك تهدم وممالك ترفع، حكام يسقطون وحكام يرتفعون، ممالك تزول وممالك تقوم. سبحان الخالق، هذا يموت وهذا يولد يوم بيوم كل يوم هو في شأن. هذا عن الكتابة وأنواع التقديرات وكل هذا منسوخ في اللوح المحفوظ أي مكتوب ومسطر. إذن يا من تريد السعادة اعلم أنك لن تحصلها إلا بمرضاة ربك ومتابعة نبيك بصدق وإخلاص وما قدره الله لك سيكون، ولن تستطيع قوة أن تحجبه أو أن تمنعه لأن الأمر بيد الله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد. إن قدر بقى وكان لقاءه نقف مع القدرة الشاملة والمشيئة النافذة كركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, die dritte Art von Niederschriften, von Bestimmungen, ist die jährliche Bestimmung. Die jährliche Bestimmung, die geschieht jedes Jahr, und zwar an der Nacht der Bestimmung, Laylat al-Qadr. Deswegen heißt die auch die Nacht der Bestimmung. In Surah Al-Dukhan sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, in dieser Nacht wird jede Angelegenheit geklärt. Das heißt, für ein Jahr, für dieses nächste Jahr, schreibt Allah subhanahu wa ta'ala fest, was geschehen wird, wer sterben wird, wer die Al-Hajj oder Al-Umrah machen wird, oder die Taten, die in diesem Jahr halt geschehen, oder die Vorfälle, die geschehen werden in diesem Jahr. Die vierte Art von Niederschriften, von Bestimmungen, liebe Geschwister, ist die Bestimmung, die tägliche Bestimmung, Al-Taqdir al-Yawmi. Das heißt, die tägliche Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das entnehmen wir aus dem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß in Surah Ar-Rahman, Fragen tut ihn, das heißt also Allah subhanahu wa ta'ala fragen, wer in den Himmel und wer in der Erde ist. Jeden Tag ist er in einem Zustand. Ja, sinngemäß Übersetzung. Das heißt, jeden Tag bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala, was geschehen wird. Das heißt, diese Bestimmung, die täglich geschieht. Ja, die täglich geschieht. Al-Mufassirun, die Erläuterung des Koran, die sagen, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala lässt Menschen ihm hoch steigen, im Wert, im Stellenwert. Ja, und lässt andere subhanallah nieder. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt täglich, wer zum Beispiel das macht und wer jenes macht. Und das ist, subhanallah, das geschieht jeden Tag. Wer an diesem Tag stirbt zum Beispiel, wird Allah subhanahu wa ta'ala auch bestimmen, was er auch vorher bestimmt hat. Aber jeden Tag wird diese Bestimmung auch festgelegt. Der zum Beispiel wird geboren und der stirbt. Und diese Führer, die werden sozusagen abgesetzt und andere kommen nach und werden geprüft. Das heißt im Grunde genommen, dieser Wechsel, dieser tägliche Wechsel in diesen Zuständen, der wird auch von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. All dies, liebe Geschwister, ist geschrieben. All dies. Das heißt, diese Bestimmung, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat und bestimmt hat, wer in den Paradies ist und wer in die Hölle. Die Bestimmung, die auch geschieht, bezogen auf die Lebensdauer auf jeden von uns. Die Bestimmung, die sich bezieht auf ein Jahr, die jährliche Bestimmung und auch die tägliche Bestimmung. All diese Bestimmungen, die sind niedergeschrieben. Die sind niedergeschrieben bei Allah subhanahu wa ta'ala und die gehören zu seinem vorherigen Wissen und all dies 50.000 Jahre bevor er uns und die Erde und die Himmel erschaffen hat. Deswegen, liebe Geschwister, diejenigen, die die Sa'ada, die Glückseligkeit anstreben, diejenigen, die Glückseligkeit anstreben und die wissen ganz genau, dass alles schon niedergeschrieben ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala sich bestimmt hat mit Gründen, dann die sollen sich anstrengen und sich bemühen, dass sie die Gründe schaffen für den Erfolg. Dass sie Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er sie zu den Glücklichen geschrieben hat oder dass er Glückseligkeit für sie vorbestimmt hat. Und diese Glückseligkeit, liebe Geschwister, bekommen wir nur mit Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und mit Mutaba'a, das heißt Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit und der Gewissheit, dass diese Sachen, die kann keiner aufhalten, wenn sie für dich vorher bestimmt sind. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala für dich was anderes niedergeschrieben hat, das kann auch keiner aufhalten. Und inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Leben schenkt, werden wir inshallah in den nächsten Vorträgen bzw. im nächsten Vortrag über den nächsten Punkt eingehen, und zwar über die Qudrat Allah, das heißt die umfassende Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, wa mashi'atuhu an-nafidah, das heißt mashi'a an-nafidah, der unaufhaltbare Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der nächste Punkt, inshallah, den wir ansprechen werden im nächsten Vortrag. Barakallahu fiikum für das Zuhören.
Danke.